Hallo und willkommen bei Topline Talk. Alles, was das Management bewegt. In der heutigen Folge zu Gast bei Michael Fechner, Christoph Schittny, Vice President Strategic Partners and Enterprise von Scientist.com. Im Gespräch geht es darum, wie Scientist.com als intelligente Plattform führende Pharma- und Biotech-Hersteller weltweit mit tausenden F&E-Dienstleistern zusammenbringt und welche Vorteile dies für beide Seiten bedeutet. Außerdem sprechen wir über den spannenden Impact von innovativen digitalen Marktplattformen auf die Welt der Wissenschaft und Forschung.
Liebe Zuhörer, willkommen zu Topline Talk. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Fechner und heute habe ich zu Besuch hier Christoph Schittny, Vice President Strategic Partnerships von Scientist.com. Und ich freue mich sehr, Christoph, heute mit dir mich mal auszutauschen. Total spannendes Geschäft, das ihr habt, total spannende Themen, die ihr besprecht. Und ich fände es einfach toll, wenn du dich einfach mal vorstellen könntest, sagen könntest, wer du bist, was du tust und vielleicht auch mal so ein bisschen zu erklären, was Scientist.com tut.
Klar, hallo Michael. Ja, Christoph Schittny mein Name, bin Vice President Strategic Partners bei Scientist.com. Wir sind ein Anbieter eines Marktplatzes für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Pharmaindustrie und weitere Industrien, Agro oder auch Food and Drug. Wir sind Vermittler zwischen dem Forschungsbedarf und den kommerziell verfügbaren Anbietern im Markt für Forschung und Entwicklung. Alles, was Chemie, Biologie angeht, Statistik, Daten im Health-Bereich. Und wir sind seit 2007 am Markt, aber so richtig losgegangen ist es erst 2014/15, als wir es geschafft haben, die ersten Klienten der großen Pharmabuden zu binden. Und seitdem Steep Rocket Course. Wir haben jetzt 25 der Top 30 Pharmaunternehmen als unsere Klienten, also die Luft wird dünn, bald haben wir wahrscheinlich die nächsten, wir arbeiten dran. Und ja, das ist das, was wir machen. Digitale Transformation in der Forschung.
Das ist ja super spannend und ich glaube, darüber lohnt es sich auch mal zu sprechen. Christoph, vielleicht kannst du doch mal erklären, so ein bisschen, was auch deine Rolle bei Scientist ist, bevor wir so ein bisschen mehr über die Welt oder den Markt von Scientist.com sprechen. Was ist genau deine Rolle und wie würdest du dich so als Kollegen, als Mitarbeiter beschreiben? Was ist dir so wichtig bei der Arbeit?
Also meine augenblickliche Aufgabe ist Key Accounting der wichtigsten großen Klienten von uns. Daher auch die Wortwahl Strategic Partners, weil wir uns als Partner verstehen und nicht als Dienstleistungsunternehmen. Wir verstehen uns eben ganz ausdrücklich nicht als ein SaaS, als ein Software as a Service, sondern wir sind ein Plattformanbieter zur digitalen Transformation des Outsourcing-Prozesses. Und damit verstehen wir uns als Partner. Das ist meine Rolle, mit den Kunden zusammen, mit den Klienten zusammen, deren Prozesse neu aufzuschienen, die Einkaufsprozesse zu streamlinen und dabei eben in eine neue Ära zu bringen. Meine eigene Rolle, ich habe eine lange Einkaufsgeschichte hinter mir, bin so ein Natural Procurement Animal. Hab da auch große Teams geführt von bis zu 600 Leuten. Ich bin, was meine Arbeitsphilosophie angeht, als Chef Freedom over Control, also eher der Entrepreneurial-Ansatz zu sagen, hey, ich vertraue dir als Mitarbeiter. Klar, 10% meines Jobs ist Chef sein, aber 90% ist ein Umfeld geben, das eben sowohl die Aufgabe wachsen kann, als auch eben der Mitarbeiter selbst wachsen kann und sich einbringen kann.
Wir kennen uns ja schon, du hast noch ein paar mehr Rollen, noch mal ein paar Backgrounds. Du hast ja auch, wie du gerade schon angesprochen hast, ein Background im Pharmabereich. Du hast lange bei Bayer gearbeitet und warst, glaube ich, auch in mehreren asiatischen Ländern dort tätig für die, ne?
Das stimmt, ja. Ich war in Taiwan, China, vor China und Korea unterwegs. Hab da gelebt und gearbeitet. Ganz spannende Zeiten.
Super. jetzt ganz andere Zeiten. Und vielleicht spannend, glaube ich, für die Zuhörer ist, du bringst ja zwei Seiten zusammen. Einmal Dienstleister, die quasi etwas wollen, und Käufer, die etwas abnehmen wollen. Kannst du so ein bisschen auch sagen, dieser Markt, was sind das für Dienstleistungen? Gibt es da öffentliche Zahlen, wie groß dieser Markt eigentlich ist? Weil der ist ja so klein dann doch nicht, in Anführungszeichen, sondern im Gegenteil.
Nein, der ist riesig. Da geht es um Milliardengrößen. Je nachdem, wie man es schneidet, man muss immer zusehen, ob man jetzt die klinische Entwicklung mit in die Zahlen hineinnimmt. Klinische Entwicklung, die sogenannten Phase-Studien sind ja extrem teuer. Phase 1, 2, 3, um die Zulassung eines Medikamentes eben dann auch im Regulatory-Bereich durchzuziehen. Das ist ja um den Faktor 10 bis 30 teurer als der tatsächliche Forschungsbereich. Also wenn man das mit reinnimmt, dann reden wir wahrscheinlich über nicht nur Milliarden, sondern sogar wahrscheinlich Billionen. Der eigentliche, unser Kernbereich, also Forschung und frühe Entwicklung, auf den wir uns derzeit noch fokussieren, reden wir auf jeden Fall im mehrstelligen Milliardenbereich, was das Outsourcing, das jährliche Outsourcing-Volumen angeht. Und nur in den großen Pharmafirmen, wenn man jetzt noch die Biotechs hinzunimmt, dann gibt es keine offiziellen Zahlen, nur Schätzungen.
Zum Verständnis, oder auch, glaube ich, für die Zuhörer wichtig, die noch, vielleicht noch nicht so tief in der Branche drin ist, man hat quasi Pharmaunternehmen oder auch Biotech-Unternehmen, die eine Herausforderung haben, die wollen etwas prüfen, etwas validieren, etwas testen. Und auf der anderen Seite sind sie selber nicht die Unternehmen, die das tun, sondern sie holen sich da Dienstleister rein. Und die Dienstleister machen dann diese hochgradig aufwendigen Tests. Ich denke, seit Corona wissen noch viel mehr Zuhörer als vorher, was Phase 1, 2 oder 3 ist. Da werden wir also gar nicht drauf eingehen, heute so tief. Aber natürlich gibt es da einen Prozess. Das heißt, normalerweise gibt es einen Pharmakonzern wie Merck, Pfizer, MSD, die Anforderungen, die etwas beforschen oder checken lassen wollen. Und es gibt auf der anderen Seite die Dienstleister. Und da kommt ihr dann ins Rein. Denn offensichtlich gibt es ja Effizienzmöglichkeiten.
Ganz genau.
Wo liegen die denn?
Also die klassische Situation ist, ein Forscher hat eine Idee. So dieser Lightbulb-Moment, wacht morgens auf, schreibt sich was in sein Büchlein rein, ich möchte das und das machen. Oder natürlich andere Variante, er hat viele Forschungsergebnisse zusammengetragen durch einen Schritt und weiß jetzt, ich möchte den nächsten Schritt machen. Und problematische Stellung ist entweder in-house keine Kapazitäten oder das Knowledge, der Skill-Level ist nicht da. Die brauchen einen Spezialisten. Und dann müssen die rausgehen. Also genau das Gleiche im Endeffekt wie bei der verlängerten Werkbank. Ich lagere eben Tätigkeiten, In-House-Tätigkeiten, die eigentlich meiner Kernkompetenz zuzuordnen sind, lagere ich aus in einen spezialisierten Dienstleister. Also eben nicht die verlängerte Werkbank, sondern die verlängerte Forschungslaborbank. Und das können Sachen sein wie eine Molekülsynthese. Also der Forscher hat eine Idee für ein Molekül, was gut binden könnte an einen bestimmten Rezeptor. Das möchte er kochen lassen. Gibt es spezialisierte Firmen, die das machen. Eine Stabilitätsstudie, wann fallen bestimmte Moleküle auseinander, unter welchen Umweltbedingungen, wie kann ich sie stabilisieren, all solche Forschungsansätze, Analysen, Entwicklungen und so weiter, all dieses kann eben ausgelagert werden. Es gibt einen großen Markt dafür, es gibt große Marktteilnehmer, sogenannte Vollsortimenter, die eben die gesamte Bandbreite anbieten, oder eben auch Spezialisten, die nur eine einzige Sache machen, ganz kleine Dienstleistung anbieten, die aber super wichtig ist unter Umständen und sie damit eben tatsächlich teilweise ein Weltmonopol haben mit dieser einen Dienstleistung. Da bilden wir den Marktplatz tatsächlich, wie im Mittelalter man sich das vorstellen musste, gibt es Marktteilnehmer, die einen bieten was an, die anderen brauchen was, die was brauchen, spezifizieren ihren Bedarf und wir verbinden die Marktteilnehmer miteinander. Wir sorgen also im Endeffekt mit unserem Marktplatz für einen transparenten Markt, wo vorher ein komplett intransparenter Markt geherrscht hat.
Das heißt, normalerweise hätte man einen normalen Einkaufsprozess gehabt. Das heißt, ich habe einen Manager im Einkauf, wie du sicherlich früher auch einmal warst vor vielen Jahren. Und der muss dann quasi das einkaufen. Der geht zu diesen Spezialisten oder Vollsortimentierern, macht eine Ausschreibung und holt sich das dann rein. Jetzt hast du quasi die Möglichkeit, auf die Plattform zu gehen, deine Anforderungen zu spezifizieren und die anderen müssen darauf anbieten quasi.
Ganz genau so ist es. Also der traditionelle Einkaufsprozess eben ist der Demand, der Bedarf wird spezifiziert und dann wird das Sourcing betrieben. Also ich gucke, wo kann ich diesen Bedarf decken. Hier ist schon die erste Hürde. Der Einkäufer, der da sitzt, ist häufig ja nicht der Spezialist, kann das gar nicht bewerten, welche Lieferanten gut sind, welche nicht sind. Extrem komplexer Bereich, weil wir uns natürlich im Bereich Forschung systemimmanent am Rand des menschlichen Wissens befinden. Denn es geht ja um den Wissensaufbau bei der Forschung und Wissenserkenntnisgewinn. Und ich bewege mich also immer in technologischen Randbereichen. Und da für einen Einkäufer immer up-to-date zu bleiben, bedeutet ja, dass er im Endeffekt das Studium des Forschers mitmachen müsste. Geht gar nicht. Also der Forscher ist der Spezialist, der weiß genau, was er braucht. Und der Einkäufer ist eigentlich ein Mediator in der Situation, ein Prozessdiener, der dem Forscher helfen muss, den besten Lieferanten zu finden, ohne selbst zu durchdringen die Dienstleistung selbst.
Wie lange dauert so ein Prozess bei denen, wenn ich fragen darf? Also wie lange dauert das von einer Anforderung bis dann zu einer Freigabe? Das dauert wahrscheinlich recht lange. Und kann man da sagen, wie groß da so Volumina sind, die da drüber laufen? Also was ist so ein typischer Deal? Kann man das beschreiben?
Mhm. Erste Frage ganz einfach, relativ einfach. Das geht von im traditionellen Bereich von ungefähr 30 bis 40 Tagen für eine sehr einfache Dienstleistung bis hin zu 2 bis 3 Jahre, die so ein Einkaufszyklus braucht, bis man tatsächlich da zuschlagen kann. Das hat auch was damit zu tun, dass immer rechtliche Fragen dann abgearbeitet werden müssen im Einzelfall. Also IP-Themen, die extrem anstrengend sein können. Im Durchschnitt dauert ein Einkaufsprozess im traditionellen Wege 60 Tage. Ungefähr, also 2 Monate. Volumina, es gibt bei Molekülsynthesen eben von $2,000, $3,000, $4,000 bis hin zu $150,000. Also ganz breit. Hat auch was mit dem Prototyping zu tun. Man kauft ja eben auch teilweise Dinge ein, die erst entwickelt werden müssen. Und dann bezahlt man die Entwicklungszeiten. Bei uns auf der Plattform, und hier kommt jetzt der digital transformatorische Effekt von uns, wir haben es geschafft, diese 60 Tage tatsächlich zu reduzieren auf durchschnittlich 10 Tage. Also ungefähr 80%. Das ist so, also deswegen sage ich so ein bisschen 60 Tage, circa 10 Tage, also 80% reduziert.
Das heißt, ihr macht im Prinzip das Einkaufen schneller. Man kann schneller forschen und auch schneller dann launchen oder eben was auch immer dann passiert oder abbrechen, je nachdem, was die Ergebnisse machen. Habt ihr auch andere Mehrwerte, beispielsweise, dass ihr einen Einkaufsvorteil euren Kunden oder habt ihr so eine Idee, was ihr für Einkaufsvorteile generiert? Gibt es da auch eine Grobschätzung? Das wird sicherlich pro Fall unterschiedlich sein.
Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das analysiert mit einem Partner und sind in eine Detailebene hineingegangen, die 360 Grad alles analysiert hat, nicht nur die direkten Savings, also wie kaufe ich billiger ein, sondern eben auch die sogenannten Soft Savings, Prozesseffizienzen. Und das Interessante natürlich dabei ist, wenn ich Zeit spare, dann ermöglicht mir diese Zeit natürlich auch, diese Zeiteinsparung auch andere Dinge zu tun. Also Beispiel digital transformatorischer Prozess, wo ich vorher vielleicht nur ein Angebot eingeholt habe, weil ich gar keine Zeit hatte, ein zweites anzuholen oder weil ich nicht wusste, wen ich noch fragen sollte. Plötzlich komme ich in eine Position, indem ich den Marktplatz nutze, noch 3, 4, 5 andere Angebote einzuholen, dadurch auch einen Erkenntnisgewinn noch durch den Einkaufsprozess zu generieren und einen Innovationsprozess parallel laufen zu haben und so dann eben tatsächlich unmessbare Vorteile schaffe, weil ich plötzlich Äpfel mit Birnen vergleiche. Also Einkaufsvorteile über den Marktplatz sind klar Savings durch erhöhten Wettbewerbsdruck, zweitens Prozesseffizienz schneller, drittens Innovationsvorteile, die ich generiere und dann sekundär eben schneller im Markt zu sein. Für eine Entwicklung eines Medikaments heutzutage braucht man ungefähr 10 bis 15 Outsourcing-Projekte. Wenn ich bei jedem Projekt meine 1,5 Monate spare, dass ich outsource, dann komme ich da ganz schnell auf 2 Jahre, die ich früher am Markt bin. Wenn ich einen Blockbuster nehme, dann ist der Umsatz, den so ein Blockbuster generiert, ja jenseits 1 Milliarde pro Jahr. Eher sogar jetzt heutzutage schon 2 Milliarden. Also reden wir über $4 Milliarden mehr Topline, die allein durch diese Transformation generiert werden. Und nicht zu vergessen natürlich das strategische Element, first in the market. Mein Mitbewerber, der in denselben Markt vielleicht rein möchte, kauft noch traditionell ein, ist 2 Jahre hinten dran. Das sind Welten.
Ich glaube, die Zahl wird bei Topline Talk längere Zeit ungeschlagen bleiben, deines Topline Improvement Effekts, den du hier gezeigt hast. Das ist natürlich Wahnsinn. Ich verstehe, ihr habt tatsächlich jetzt geschafft, die wichtigsten Pharmakonzerne der Welt anzusprechen. Ihr habt alle jetzt auf einem Marktplatz gebündelt. Ihr als Unternehmen, wie kommerzialisiert ihr das? Also wie funktioniert das am Ende des Tages? Wo ist euer Business Case in dem Marktplatz drin? Denn offensichtlich gebt ihr allen anderen Seiten auch einen guten Business Case. Also muss auch was für euch übrig bleiben.
Ja, ganz genau. Also wie du schon sagtest, wir geben den Klienten natürlich die immensen Vorteile, die ich gerade geschildert habe. Die spiegeln sich größtenteils lustigerweise ja auch bei den Suppliern. Denn alles, was schneller geht, ist natürlich für die auch weniger Bürokratie, weniger Probleme, transparenterer Markt bedeutet weniger Friktionen. Also auch die profitieren erheblich von dem Marktplatz. Der Preisdruck ist da gar nicht so entscheidend, denn am Ende gewinnt in aller Regel in der Forschung nicht die Marge, sondern es gewinnt in aller Regel der Skill-Level, die Expertise, die Qualität. Das ist anders als in FMCG, in Automotive, wo der Preisdruck extrem ist, sondern hier kommt es eher auf Qualität drauf an. Denn wenn meine Forschung wegen eines schlechten Lieferantens scheitert, verliere ich den kompletten Markt. Ich verliere ja meinen Kandidaten unter Umständen. Also Qualität geht immer über Preis. Unser Businessmodell basiert dementsprechend natürlich auf einem Fee, was wir von den Suppliern einfordern. Das ist eine umsatzbasierte Teilhabe und erfolgsbasiert. Also nur bei Zuschlag bekommen wir entsprechend einen prozentualen Anteil. Wir haben noch Secondary Income Flows natürlich durch Werbung, die bei uns geschaltet werden kann. Und auch durch Expertise, die wir selbst verkaufen in Form von Consulting. Da geht es um wissenschaftliches Consulting, aber das sind Secondary Streams.
Verstanden. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Was da alles möglich ist, das ist wahrscheinlich denen, die die Branche nicht so kennen, gar nicht bewusst, was für Effizienzpotenzial es da gibt, die ihr da gerade hebt. Was siehst du denn für die nächsten Jahre da für Trends, wo das noch hingehen wird? Ich meine, es ändert ja im Prinzip komplett die Strukturen, wie Unternehmen funktionieren. Corona oder die Entwicklung der unterschiedlichen Impfstoffe hat ja gezeigt, dass sich die Geschwindigkeit der Entwicklung deutlich erhöht hat. Im Verhältnis zu vorher auch neue Technologien genutzt wurden. Zum Ende unseres Gesprächs, was siehst du da noch für Themen, die auf uns zukommen, für Trends?
Ein Trend, den wir ganz klar sehen, ist der Weg zur Virtualisierung in Richtung verlängerte Laborbank. Also ein Trend zum Outsourcing anstatt des Aufbauens von internen Ressourcen, gerade Spezialressourcen, die früher aufgebaut wurden, da wurden Maschinen gekauft, die dann 3 Jahre genutzt wurden und dann 15 Jahre rumgestanden haben. Genauso auch mit Personal. Es geht eher in den Klienten von uns stark in Richtung Projektmanager. Also die Wissenschaftler werden zu Projektmanagern, als denn selber an der Bench zu stehen und Sachen aufzutitrieren oder so, sondern eben Fremdvergaben. Das ist das eine. Zum anderen der Trend von kollaborativem Entwickeln. Wir haben einzelne Marktteilnehmer, die ganze Pakete outsourcen, also ganze Entwicklungspakete. Die sagen, ich habe hier 100 Kandidaten und ich gebe diese 100 Kandidaten, also Moleküle, die gebe ich eben einem Dienstleister und die entwickelst du jetzt bitte bis zur Toxikologie. Du schmeißt mir also 98 raus und gibst mir zurück die 2, die die sichersten sind. Oder bis zu einem bestimmten Entwicklungsschritt. Und das ganze Paket wird rausgegeben. Also nicht mehr Einzeltätigkeiten, sondern die gesamte Entwicklung wird rausgegeben.
Wow, spannend. Das wird also die nächsten Jahre noch deutliche Änderungen geben, merke ich. Vielleicht unsere Zuhörer interessieren sich auch nochmal für, sage ich mal, konkrete Tipps, die wir immer mitgeben können. Hast du in deinen letzten Monaten, Jahren eine Maßnahme, die du uns sagen könntest, wo du es geschafft hast oder ihr es geschafft habt, sich durch Maßnahmen im Bereich Sales Pricing, Marketing wirklich einen Topline-Effekt zu haben, wo ihr sagen würdet, das war was Schlaues, was wir gemacht haben oder vielleicht auch was nicht Schlaues, was man nicht machen sollte. Beides gibt es ja auch immer wieder im Geschäft.
Digitale Transformation jenseits des üblichen Denken. Also ich ziele da ab auf den Unterschied zwischen Digitalisierung und digitaler Transformation. Also nicht das Papierformular auf den Bildschirm bringen in ein Adobe PDF, um das dann ausfüllbar zu machen, sondern den gesamten Prozess zu durchdenken von vorne bis hinten. Das ist das, was wir mit unseren Klienten machen. Wir denken deren Einkaufsprozess komplett neu und integrieren ihn mit den parallelen Prozessen, sodass wir dazu dann schaffen, die maximale Geschwindigkeit in diese Prozesse hineinzubekommen. Also jenseits von Digitalisierung zu denken, an digitale Transformation. Wie kann ich mich selbst verändern und nicht nur das Medium, mit dem ich arbeite? Das ist bei uns das tatsächlich das Geheimnis, offenes Geheimnis.
Danke für das offene Geheimnis. Und dann zum Ende unseres Gesprächs heute die Frage am Ende: Wenn du einen Job von jemand anderem übernehmen könntest, welcher wäre das, Christoph? Was würdest du gerne sein?
Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, für mich privat wäre der Job von Herrn Habeck im Augenblick extrem interessant. Freue mich allerdings, dass Herr Habeck den im Augenblick macht. Ich hoffe und drücke ihm die Daumen, dass er das alles sehr gut macht. Das wäre so ein Job, den ich extrem interessant finde. Also für alle, die jetzt nicht im Politischen gerade unterwegs sind oder in 20 Jahren das Ding hören, der neue Bundeswirtschaftsminister.
Christoph, es war uns eine Ehre heute. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Ich fand es extrem spannend. Danke dir vielmals. Und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute dabei sein konnten bei diesem tollen Gespräch mit Christoph von Scientist.com. Wir freuen uns auf das nächste Mal.